D-Radio Wissen. Online-Talk.
Hallo, es ist Wochenende und wir nehmen uns Zeit zu reden. Hier ist der Online-Talk mit Daniel Fiene
und Herrn Pähler bei D-Radio Wissen. Und wir starten in diese Stunde Online-Talk mit einem Video von der TEDx Berlin-Konferenz. Und zwar ist das ein Ausschnitt aus einem Talk von Raoul Krauthausen. Und seine Mission ist es, soziale Probleme zu lösen. Und das mit Spaß dabei, wie er selbst über sich sagt. Hier mal der Videoausschnitt, Quelle YouTube.
Guten Morgen. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie einem Menschen mit Behinderung im Alltag begegnen? Ich nehme an, genau das Gleiche wie mir. Okay, Sie werden sich jetzt fragen, warum? Ich müsste doch eigentlich wissen, wie das ist. Aber jedes Mal, wenn ich einen Menschen mit Behinderung im Alltag sehe, dann frage ich mich zwei Fragen. Die erste Frage, was hat der? Und die zweite Frage, wie macht er das? Also was hat er zum Beispiel, warum kann er mich nicht sehen, warum kann er mich nicht hören, warum kann er mich nicht verstehen oder warum sitzt er im Rollstuhl? Und die andere Frage ist, wie macht er das? Wie kommt er eigentlich morgens aus dem Bett? Braucht er Hilfe? Hat er einen Job? Hat er eine Freundin? Haben die Sex? Und obwohl jeder Zehnte von uns in Deutschland eine Behinderung hat, und obwohl es 1,6 Millionen Rollstuhlfahrer gibt, die Dunkelziffer liegt weltweit, weltweit geht man von 85 Millionen Rollstuhlfahrern aus, weltweit liegt die Dunkelziffer dreimal höher. Obwohl es so viele Menschen mit Behinderungen in unserem Alltag gibt, in diesem Raum müsste jeder Zehnte eine Behinderung haben, ich bin einer davon, tauchen sie ja in unserem Alltag nicht auf. Und die Frage ist, warum? Für Deutschland habe ich dafür eine Erklärung. Und zwar ist es in Deutschland so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg der Sozialstaat etabliert wurde und in den 50er, 60er Jahren man gesagt hat, okay, wir brauchen die optimale Förderung für Menschen mit Behinderung unter optimalen Bedingungen. Damals, in den 50er, 60er Jahren, war State of the Art, dass man sie an den Stadtrand, am wahrsten Sinne am Rande der Gesellschaft, in Sondereinrichtungen parkte, die bis heute noch existieren. Das nennt sich dann Behindertenwerkstatt, Behindertenheim, oder seit neuestem nennt man sowas dann Förderschule. Das Einzige, was sich geändert hat, sind die Namen. Aber letztendlich sind das im Prinzip so eine Art Parallelwelten. Das sind dann, wie gesagt, Sonderschulen, wo Menschen mit Behinderungen unterschiedlichster Art in eine Klasse gesteckt werden. Sie gehen danach, also die Durchlässigkeit dieser Systeme in reguläre Schulsysteme ist so gut wie bei 0,01% der Schüler dort machen das Abitur. Das heißt, sie werden in einer Parallelwelt gehalten, die dann sich natürlich manifestiert. Man kommt dann in sogenannte Ausbildungsstätten, lernt dann Büroassistenz. Ich kenne so viele Rollstuhlfahrer, die wiederum Bürokaufmänner geworden sind. Wie soll ich sagen, sie tauchen in unserem Alltag nicht auf.
Genau das wollen wir heute vertiefen. Menschen mit Behinderung am Rand der Gesellschaft will heute eigentlich niemand mehr, aber trotzdem, das Konzept der Inklusion wird eigentlich nur mühsam vorangetrieben. Ein Miteinander zwischen Menschen mit und ohne Behinderung. Wie hilft das Netz dabei, Menschen mit Behinderung zu emanzipieren? Das ist unser Thema in diesem Online-Talk.
Raoul Krauthausen hat den Verein Sozialhelden gegründet und von den Sozialhelden ist heute Lilly Masur bei uns. Herzlich willkommen, Lilly.
Hallo.
Und über Skype aus London zugeschaltet ist die freie Journalistin Christiane Link. Sie betreibt seit Jahren das Blog behindertenparkplatz.de. Schönen guten Tag, Christiane.
Hallo.
Vielleicht mal, um zum Einstieg in dem Bild von Raoul zu bleiben. Wie seht ihr das? Wo stehen Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft von heute? Vielleicht in der analogen Welt und, wenn man das noch so trennen kann, in der digitalen Welt, Lilly?
Da machst du aber eine große Frage auf.
Wir können die ja nochmal in Scheibchen nachher abarbeiten. Ich wollte sie schon mal sozusagen in den Raum stellen.
Ja, also ich denke, das Wort Inklusion ist auf jeden Fall mittlerweile in aller Munde. Die Leute reden darüber. Es fangen langsam an, Veränderungen in unserer Gesellschaft stattzufinden. Es gibt immer weiter inklusive Schulen. Es werden Preise dafür ausgeschrieben. Und man verfolgt das so ein bisschen weiter mit. Aber wir sind noch längst nicht auf dem Niveau, wie andere Länder schon sind, wo es schon seit Jahren selbstverständlich ist, dass Schüler mit und ohne Behinderung zusammen zur Schule gehen und dann eben später auch die Möglichkeit haben, Abitur zu machen und einen guten Job zu finden, sondern es ist immer noch bei uns eher so die Ausnahme, dass der Bildungsgrad sich nicht irgendwann verschlechtert. Also es ist so, dass wir das beobachten zum Beispiel, dass am Anfang, ja, die Leute gehen zusammen vielleicht noch in den Kindergarten und noch in die Grundschule, aber umso höher das Bildungsniveau wird, wird, umso weniger behinderte Schüler gibt es. Und da fehlen einfach auch Arbeitskräfte bei uns auf dem Arbeitsmarkt, ne? Das mal so zur Gesellschaft zu sehen. Und im Netz ist es natürlich so, da gibt es schon auch seit Ewigkeiten Leute, die sich da aktiv engagieren und abbilden ihre Lebensrealität. Und ich habe das Gefühl, dass wir das bei Sozialhelden mittlerweile so immer weiter bündeln und auch die Leute auch noch mehr bei uns auch sichtbar machen, welche Projekte sie so vorantreiben, also alle möglichen Menschen mit verschiedenen Behinderungen.
Christiane, wie würdest du die Frage beantworten?
Ja, sehr ähnlich. Also ich denke, das Hauptproblem liegt an dem Bildungssystem in Deutschland. Es ist sehr, sehr schwierig, eine einigermaßen normale Schullaufbahn zu machen, wenn man von Kind an eine Behinderung hat. Umgekehrt ist es so, wenn man eine Behinderung später hat, wird man sofort aus seinem Umfeld rausgerissen. Wir haben ein sehr gutes Sozialsystem. Das ist natürlich was Gutes. Andererseits ist es so, es ist nicht immer gut, wenn man eine Behinderung bekommt, einen Unfall hat oder was auch immer, dann einfach die Leute aus dem Arbeitsleben rauszureißen, ihnen Erwerbsunfähigkeitsrente oder sonstige Sozialleistungen zu geben und zu sagen, so, und jetzt bleibt ihr zu Hause und guckt die Wand an. Ja, es verhungert niemand mit einer Behinderung in Deutschland, aber Inklusion sieht einfach anders aus. Und das Internet gibt behinderten Menschen die Möglichkeit, sich zu vernetzen, sich auch gegenseitig quasi, also im Englischen würden sie mal sagen, also es ist ein Begriff, den die Behindertenbewegung auch in Deutschland im Englischen benutzt, Empowerment, also die Leute zu ermutigen, zu gehen, ein normales Leben zu führen und auch andere Ansprüche zu stellen. Ich denke, in Deutschland ist ja viel auch das Problem, dass behinderte Menschen sich oftmals an anderen behinderten Menschen messen, anstatt an Nichtbehinderten. Also, dass man einen normalen Beruf haben möchte, ein gutes Gehalt, eine gute Schulausbildung, das sind Sachen, die sind für nichtbehinderte Menschen selbstverständlich, aber bei behinderten Menschen werden plötzlich andere Maßstäbe angelegt und ich denke, das ist das Problem.
Lilly hat ja auch gerade schon ganz kurz skizziert, dass es in Deutschland vielleicht auch noch ein bisschen oder dass andere Länder weiter sind bei dem Thema Inklusion. Du selbst lebst in Großbritannien, würdest du das unterstreichen oder würdest du sagen, stellt sich doch in der Realität anders dar?
Doch, und ich glaube, der Schlüssel ist tatsächlich die schulische Inklusion. In Großbritannien gehen 80% aller behinderten Schüler in Regelschulen und nur 20% gehen in Sonderschulen. Ich mag den Begriff Förderschulen ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie er in Deutschland jetzt verwandt wird, weil es meines Erachtens ein Euphemismus ist. Ich habe für BBC gearbeitet, alle Kollegen in der Redaktion bei BBC hatten einen behinderten Klassenkameraden während ihrer schulischen Laufbahn. Dementsprechend war das für sie völlig normal, auch später mit behinderten Menschen zusammenzuarbeiten. Es war bei BBC das erste Mal, als ich in der Kantine war, dass ich plötzlich andere behinderte Journalisten ganz normal in der Kantine jeden Tag gesehen habe. Und zwar nicht nur Rollstuhlfahrer, auch gehörlose Kollegen und blinde Kollegen und das ist schon anders, weil mit der schulischen Inklusion kommt dann auch die berufliche Inklusion, weil die Gesellschaft und die Menschen daran gewöhnt sind, dass alle zusammen in einer Gesellschaft arbeiten und leben und nicht in Sondereinrichtungen.
Wenn du mit deinen Kollegen in London sprichst, vielleicht auch mal über diese Thematik, können die sich dort überhaupt vorstellen, dass es bei uns in Deutschland so anders ist, dass Menschen mit Behinderung eben nicht so integriert oder einfach ganz normaler Teil der Gesellschaft sind?
Nein, ich hatte sogar ein sehr interessantes Erlebnis ganz am Anfang, als ich hier in Großbritannien war. Da hatte ich mich mit einer Kollegin aus Südafrika darüber unterhalten und sie hat mich gefragt, was sind die Unterschiede zwischen Deutschland und Großbritannien. Und dann habe ich ihr das so erzählt und habe gesagt, ja, es gibt Sondereinrichtungen und so weiter. Und dann hat sie gesagt, das ist ja schon fast wie Apartheid. Und dann hat gesagt, ja, aber sie sehen das einfach nicht so. Es ist wirklich genau die gleiche Ausgrenzung wie bei anderen Gruppen auch.
Was ich ganz interessant finde, ich glaube, dass man in den letzten Jahren oder vielleicht, was ich persönlich feststelle, dass für das Thema sensibilisiert wird. Aber ehrlich gesagt nehme ich das gar nicht so über öffentliche Einrichtungen, über öffentliche Stellen wahr, sondern über verschiedene Netzprojekte. Netzprojekte, vielleicht weil auch einige Menschen dort sehr engagiert sich in sozialen Netzwerken bewegen. Beispiel ist ja zum Beispiel ein Augenschmaus auf Twitter. Oder aber auch die Projekte von den Sozialhelden, da tauchen wir auch gleich nochmal ein bisschen ein. Und Christiane, deinen Blog kenne ich auch schon sehr lange, behindertenparkplatz.de. Was genau machst du dort und was ist die Motivation hinter diesem Blog, was du ja schon seit Jahren führst?
Also die Motivation am Anfang war eigentlich ganz simpel. Ich wollte für mich aufschreiben, was ich eigentlich so erlebe. Also wenn ich mich über was geärgert habe oder wenn ich gedacht habe, boah, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass mir das oder das passiert ist. ich wollte das irgendwann mal festhalten. Und dann habe ich gedacht, naja, das war so gerade die Welle, als es die ersten Blogs gab. Habe ich gesagt, naja, dann, ich war schon immer sehr internetaffin, dann mache ich es eben öffentlich als Weblog. Hätte aber niemals gedacht, dass das Weblog derartige Resonanz bekommt. Also, dass so viele Leute kommentieren und dass das eine Diskussion darüber gibt. Und es war wirklich eine der ersten deutschsprachigen Weblogs, die sich überhaupt mit dem Thema Behinderung auseinandergesetzt haben. Und ich gemerkt habe, wow, ich erreiche damit Leute und sag eigentlich, wie mein Alltag ist und was mir für Sachen passieren, einfach aus dem einfachen Grund, dass Deutschland nicht so barrierefrei ist, wie es eigentlich sein könnte. Und dementsprechend ist das Blog für mich mittlerweile zu einer Art politischen Sprachrohr geworden, wo ich kommunizieren kann, das und das müsst ihr ändern, das und das funktioniert so nicht, und immer wieder auch sagen kann, es ist noch nicht alles gut, das und das ist super. Also ich versuche auch positive Beispiele in meinem Weblog darzustellen, was gut läuft, aber auch zu sagen, okay, ja, es gibt diesen klassischen Satz, aber es wird schon total viel gemacht für behinderte Menschen. Und ich versuche immer zu sagen, ja, es wird total viel gemacht, aber ehrlich gesagt, man sieht es noch nicht so hundertprozentig in der Gesellschaft, und das sind die Barrieren, die beseitigt werden müssen.
Wenn du auch User-Feedback bekommst auf deinem Weblog, was sind das für Menschen, die das lesen? Sind das Menschen, die in einer ähnlichen Situation leben wie du, die auch eine Behinderung haben und quasi vielleicht auch dementsprechend ähnliche Alltagsprobleme erleben? Oder sind es auch Menschen, die sich einfach für die Thematik interessieren oder die vielleicht sogar zum ersten Mal mit der Thematik wirklich in Berührung kommen?
Also total weg. Also tendenziell eher Leute, die sich mit dem Thema noch gar nicht so arg beschäftigt haben, was übrigens auch an dem Namen Behindertenparkplatz liegt. Weil ganz viele Leute googeln nach Behindertenparkplatz und was die was kostet, wenn man falsch geparkt hat. Und ich habe dann irgendwann eine FAQ eingerichtet, in der man nachlesen kann, okay, was sind Behindertenparkplätze, was kostet das in Deutschland und warum sind die für behinderte Menschen wichtig? Weil das, ich habe immer noch, das Hauptaufwand kommt über diese Google-Suchwörter nach Behindertenparkplatz und was es kostet und ob es Punkte gibt und so. Also was letztendlich, weil man damit erreicht man natürlich Leute, die sich normalerweise nie mit dem Thema beschäftigen und uns dann noch im Alltag behindern, weil sie auf Behindertenparkplätzen parken. Behindertenparkplätze sind wichtig für behinderte Menschen, dass sie am täglichen Leben teilnehmen können. Also ich erreiche vermutlich sogar Leute, wo ich gar nicht drüber nachgedacht habe, dass ich die jemals erreichen könnte. Und die hinterlassen dann Kommentare oder schreiben mir E-Mails und sagen, ach, das ist ja total interessant, ich habe mich mit dem Thema noch nie auseinandergesetzt, ich parke jetzt auch.
Jetzt müssen wir trotzdem einen ganz kurzen kleinen Exkurs machen, weil ganz viele unserer Hörer fragen sich jetzt, was kostet es denn, wenn ich mich doch mal auf einen Behindertenparkplatz gestellt habe,
kleine
ohne die Berechtigung dazu zu haben?
Ich glaube, es kostet 80 Euro was ist es übrigens viel billiger als in Großbritannien. In Großbritannien zahlt man auch mal 200 oder 250 Pfund, das sind ungefähr 300 Euro oder so. In den USA ist es auch so teuer. Vielleicht sollte man das mal ändern in Deutschland.
Exkurs zu Ende. Jetzt haben wir auch an der Stelle was dazugelernt. Vielen Dank.
Du hast gesagt, dass es mittlerweile so einen gewissen Sprachrohrcharakter hat. Das heißt, gab es Geschichten, wo du dann auch tatsächlich was bewegt hast, beziehungsweise vielleicht auch von offizieller Stelle eine Reaktion oder sogar, dass sich was verändert hat?
Also das ist ganz oft der Fall. Also wenn ich irgendwas poste, dass es Reaktionen gibt von den Leuten, die es betrifft. Es melden sich sehr viele Leute bei mir, wenn ich über sie schreibe und sage so und so, das ist nicht in Ordnung. Funktioniert auch sehr gut über Twitter unterdessen, muss ich sagen. Dass wenn man bei Twitter etwas postet, auf einen Missstand hinweist, dass sich die entsprechenden Stellen, Unternehmen etc. melden. Ich würde alle behinderten Menschen, ich würde mir wünschen, dass mehr behinderte Menschen auf Twitter aktiv sind und es wirklich derart nutzen und sagen, hallo Leute, ihr nervt mich und ich mache das jetzt öffentlich und ich möchte, dass sich was ändert.
Fühlst du dich im Netz ernster genommen als manchmal auf der Straße?
Würde ich so nicht sagen. Ich habe allerdings auch ein sehr selbstbewusstes Auftreten auf der Straße. Also ich habe das Gefühl, die Leute nehmen mich grundsätzlich eigentlich relativ ernst. Was natürlich auch mit meinem Beruf zu tun hat. Ich bin Journalistin, die Leute wissen, dass ich, wie soll ich sagen, einen gewissen Einfluss habe dann doch. Das würde ich so nicht sagen, aber man hat die Möglichkeit, einfach anders Themen rüberzubringen, als ich das jetzt rein als Journalistin hätte, wo man de facto neutral Pro und Contra darstellen muss. Ich kann als im Weblog und auf Twitter meine Meinung sagen und kann sagen, so Leute, geht's nicht und ich möchte, dass sich was ändert. Also kann ganz klassisch politisches Campaigning machen und Lobbying machen und sagen, okay, ich möchte, dass sich das ändert und der macht Mist, also ändert was. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich würde mir wirklich wünschen, dass das mehr behinderte Menschen tun und mehr behinderte Menschen den Mund aufmachen und sagen, so läuft's nicht. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, wie sich in Deutschland was ändern wird.
Lilly, bei euch ist es ja so, ihr versucht ja, ihr zieht ja quasi am gleichen Strang, thematisch gesehen, aber ihr erstellt bei den Sozialhelden auch Tools und Werkzeuge, um gemeinsam den Alltag besser zu machen für Menschen mit und ohne Behinderung. Ein großes Projekt von euch ist zum Beispiel Wheelmap.org. Das ist eine Crowdsourcing-Karte, wo eigentlich Orte dargestellt werden, die halt auch barrierefrei gut erreicht werden können.
Rollstuhlgerecht.
Rollstuhlgerecht. Mhm. Wie groß ist das Ding inzwischen?
Also wir haben mittlerweile weltweit über 350.000 markierte Orte und die Seite gibt es auch in über 20 verschiedenen Sprachen. Also es ist schon ein Projekt, was wirklich sich sehr weit verbreitet hat. Und das Schöne ist, dass sich das halt immer weiter so selbst trägt, ne? Also im Sinne von, dass immer mehr Leute da weiter markieren. Wir sind jetzt nicht also alleine und gehen jetzt auf die Straße und markieren das, sondern Leute von weltweit markieren das eben. Und das Interessante ist eben auch, dass wir nicht nur sagen, ja, wir markieren diese Orte und zeigen, hey, guck mal hier, das ist jetzt rollstuhlgerecht und das nicht, sondern wir sagen, okay, es gibt jetzt Orte, die sind nicht rollstuhlgerecht, was machen wir denn jetzt? Und das ist vielleicht auch so eine Tendenz im Netz, dass man manchmal einfach nur Sachen abbildet und darüber diskutiert, aber die Frage ist ja, wie verändere ich dann die Welt mit dieser Erkenntnis? Und man kann dann schöne Visualisierungen machen, man kann immer weiter darüber twittern und reden, aber man kann eben auch sagen, okay, vielleicht bringen wir einfach mal Rampen zu diesen Orten. Und das ist gerade ein aktuelles Projekt bei uns, das heißt 1001 Rampe. Und da versuchen wir dann eben mit Leuten zusammen Orte zu finden, die jetzt gerade eine Rampe brauchen. Also die Leute wünschen sich dann Orte und wir gucken dann, ob es möglich ist.
Das heißt also auch für diesen Ansatz 1001 Rampe, die Welt da ein Stückchen besser zu machen, das läuft alles über das Netz, auch diese Kampagne?
Genau, also da geht's los und dann schicken uns die Leute E-Mails und sagen, hey, ich habe da und da die Bäckerei, da würde ich gerne hingehen, ich kann da aber nicht hingehen oder meinetwegen, es kann auch ein Club sein oder ein Supermarkt oder was auch immer und ich komme da nicht rein, wie wäre es denn, wenn ihr da eine Rampe hinschickt? Und wir haben jetzt so ein gewisses Kontingent und das schicken wir dann dahin und dann sagen wir, schickt uns ein Foto und dann...
Jetzt um das mal ganz plastisch zu machen, also dann steht die Bäckersfrau im Laden und bekommt ein Paket, da ist eine Rampe drin. Und also wie kommuniziert ihr ja vorher mit denen? Also sonst fragen sie sich ja auch, was soll ich damit?
Es gibt tatsächlich Leute, die wollen keine Rampen und das finden wir sehr, sehr verwunderlich. Also es gibt Leute, die weigern sich, die Rampen anzunehmen.
Okay, was sagen die dann?
Naja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also, dass sie dann einfach da nicht so die Notwendigkeit vielleicht auch sehen. Ne? Also, das ist eben genau die Sache, die wir zu Anfang besprochen haben. Die Leute wissen einfach gar nicht, dass zum Beispiel in Deutschland jeder Zehnte eine Behinderung hat. Hm. Und wenn das nicht in unseren Köpfen ist, dann folgt auch keine Tat hinterher. Also
wenn die Plattform, da können ja quasi alle mitmachen. Das sind wahrscheinlich aber nicht nur Rollstuhlfahrer, oder? Also ich glaube, wie ist da so die Beteiligungsspanne?
Also ich kann jetzt keine Prozentzahlen sagen, aber es ist auf jeden Fall eine total gemischte Community, die sich da beteiligt. Und es haben ja auch total viele Leute was davon. Ne? Also das ganze Projekt ist ja auch dadurch entstanden, dass so die Situation kam mit Raul, dass er sich mit Leuten getroffen hat und die immer gesagt haben, ich muss immer mit dir in das gleiche Café gehen, aber ich würde gerne mal mit dir woanders hingehen, aber da ist einfach eine Stufe und wir kommen dann mit deinem Rollstuhl nicht rein. Also es gibt viele Interessengruppen, die auch daran Interesse haben, dass man dann eben zusammen irgendwo hingehen kann. Genauso gilt das für Frauen und Männer mit Kinderwagen und auch Rollatoren oder vielleicht auch sogar Jet-Set-Leute mit ihrem Rollkoffer. Also man kann das immer weiter drehen. Und letztens hatte ich auch jemanden im Gespräch, der gesagt hat, hey, wir veranstalten hier Partys. Ich muss diese ganzen Lastdinger mit den ganzen Getränken und so diese Getränkenkäste irgendwie in meinen Laden bringen. Und dafür wäre eine Rampe natürlich auch perfekt.
Daniel schmunzelt übrigens gerade ein bisschen, weil als wir zusammen hierher gefahren sind, wir einen Koffer, der so groß ist wie meine gesamte Rückbank, in mein Auto geladen haben. Aber das ist in der Tat so. Also ich vor 2 Jahren das erste Mal quasi mit einem Kinderwagen durch die Gegend geschoben bin, das kann man sicherlich nicht ganz vergleichen, aber da ist mir an einer oder anderen Stelle doch tatsächlich bewusst geworden, wie unbeweglicher man ist und wie eingeschränkt man ist. Also früher in einem Einkaufszentrum bin ich mal eben schnell die Rolltreppe links vorbei an denen, die da langsam sich hochfahren lassen wollten. Jetzt muss man sich samstags sozusagen am Fahrstuhl anstellen, weil wenn man Pech hat, braucht man 3 Fahrstuhlphasen, um hochzukommen. Also und das ist jetzt bei uns temporär, weil unsere Tochter jetzt schon läuft und so. Aber wenn ich jetzt mein Leben lang im Rollstuhl sitze, habe ich dieses Problem jeden Tag.
Also ich meine, es gibt natürlich auch noch Leute, die sagen, okay, wenn sie hier ankommen, dann helfen wir ihnen gerne über die Stufen und wir tragen sie rein. Und das ist auf jeden Fall nicht das Verständnis, was die Leute haben, die im Rollstuhl sitzen. Die wollen selber einfach reinfahren.
Ja, ne? Das hätte ich jetzt auch gesagt. Das wäre auch meine spontane Eingebung dazu gewesen. Christiane, du bist ja in London beruflich tätig und lebst dort. Wenn du das nochmal vergleichst, was auch die Rollstuhlgerechtigkeit angeht in Großbritannien und speziell in London, wie ist das in deinem Alltag? Wie erlebst du das da? War das vielleicht sogar auch einer der Gründe für dich zu sagen, ich gehe nach London, weil es da einfacher ist für mich?
Also ich bin nach London gegangen, ehrlich gesagt nicht, um auszuwandern. Ich habe gedacht, ich komme nach 6 Monaten wieder. Das war mein Plan. Ich hatte einen guten Job bei dpa und die haben mich freundlicherweise beurlaubt, um für die BBC zu arbeiten, für 6 Monate. Und ich hatte meinem Chef hoch und heilig versprochen, dass ich wiederkomme, und bin dann nicht wiedergekommen. Und der Hauptgrund war, dass ich nach 2 Monaten dachte, ich möchte das Mehr an Lebensqualität, das ich in Großbritannien gewonnen habe, dadurch, dass das Land mehr barrierefrei ist als Deutschland, nicht mehr aufgeben. Mein Hauptproblem in Deutschland zum Beispiel war immer, eine barrierefreie Toilette zu finden, wo ich in meinem Rollstuhl reinkomme und so weiter, also eine rollstuhlgerechte Toilette zu finden. Mein ganzer Tagesablauf war geplant danach, wann finde ich wo die nächste Toilette, wenn ich dann zur Pressekonferenz A gehe, die ist in dem Hotel, die haben eine, die nächste ist aber in einem Hotel, die haben keine, also muss ich vorher zum Bahnhof, weil da ist eine. So war mein ganzer Tag, also meine ganze, oder nicht meine ganze, aber zumindest ein Teil meiner Hirnkapazität war darauf, war damit belegt zu überlegen, wann ich das nächste Mal zur Toilette gehen kann. Und das ist wirklich eine Einschränkung der Lebensqualität. Und das hindert auch Leute daran, rauszugehen. Und das war in Großbritannien, vor allen Dingen in London, völlig weg. Wir haben hier Pubs, die sind 600 Jahre alt. Da ist eine barrierefreie Toilette eingebaut. In Deutschland diskutiert man noch darum, ob Neubauten barrierefrei sein müssen. In Großbritannien wird im Bestand umgebaut. Und zwar richtig, richtig alte historische Gebäude und sehr geschmackvoll und wirklich so, dass auch der Denkmalschutz, den gibt es ja auch, damit leben kann. Da gibt es auch Diskussionen, was macht man nicht. Aber grundsätzlich ist immer die Prämisse, wir müssen das Gebäude irgendwie zugänglich machen. Und das ist schon ein Riesenunterschied.
Christiane, als wir uns im Vorfeld über die Sendung unterhalten haben, da hast du gesagt, hast du mir den Tipp gegeben oder was du schön fändest, dass wir sagen, dass das Netz hilft, zu emanzipieren und also nicht, dass es einfach nur um die Hilfe geht. So. Wie würdest du das denn sagen oder warum war dir das wichtig, dass du gesagt hast, ja, das Thema Netz, auch die Aktivitäten, die sich darüber organisieren lassen oder die Publikationsmöglichkeiten, dieser Emanzipationsgedanke, welche Rolle spielt der für dich?
Eine sehr wichtige Rolle. Vor allen Dingen wollte ich von dem Bild weg, dass Behinderte grundsätzlich auf der Suche nach Hilfe sind. Ja, es ist manchmal gut, sich miteinander auszutauschen und Tipps auszutauschen und so weiter, gar keine Frage. Und gerade wenn man eine Behinderung neu erworben hat, dann ist es wichtig, Tipps zu bekommen von Leuten, die schon länger eine haben. Gar keine Frage, dafür ist das Netz auch gut. Aber was, glaube ich, in Deutschland noch gar nicht so gesehen wird, ist, dass das Internet letztendlich ein politisches Kommunikationsmittel sein kann. Also wo eine Minderheit sich wirklich zusammenschließen kann und sagen kann, ja, wir sind Minderheit XY, in dem Fall behinderte Menschen, Behindertenbewegung, und wir fordern das und das und das und das geht mir auf die Nerven. Und Bundestagsabgeordnete zu nerven, Kommunalpolitiker zu nerven auf Twitter, auf Facebook und zu sagen, so geht's nicht. Also und zu sagen, wir möchten, dass das anders ist, und einfach Missstände aufzuzeigen, darüber zu bloggen, zu Facebooken, zu Twittern und so weiter und so weiter. Das ist mir wichtig. Und gleichzeitig zeigen diese Geschichten anderen behinderten Menschen, dass man sich wehrt. Also ich war gerade gestern in einem Café, die hatten keine Rampe. Das ist rechtswidrig in Großbritannien. Das ist der große Unterschied übrigens zu Deutschland. Unternehmen hier müssen angemessene Veränderungen machen. Also das heißt zum Beispiel eine mobile Rampe haben. Genau dieses Projekt, was Paul und die Sozialhelden machen. Die müssen in Großbritannien, wenn sie sich's leisten können, was aber bei einer mobilen Rampe, die jetzt vielleicht 100 €, 200 € kostet, nicht so das große Ding ist, müssen sie die haben. Und ich war gestern in einem Café, war neu eröffnet und hat eine Stufe vor der Tür, ist kein Neubau, aber dennoch neu eröffnet. Also eigentlich müsste auch die Gemeinde darauf geachtet haben. Und dann habe ich darüber getwittert und habe gesagt, wieso hat dieses, ich ärgere mich total, dass das Café keine Rampe hat, aber die Bedienung, als ich mich dann beschwerte und sagte, sagen Sie mal, warum haben Sie eigentlich keine mobile Rampe, sagte mir sofort, ach, Sie sind schon die zweite Rollstuhlfahrerin, die sich beschwert hat. Ja, super, also habe ich getwittert, ich bin schon die zweite, die sich beschwert hat, und dann entspannt sich eine Diskussion mit einer anderen Rollstuhlfahrerin in Coventry, die sofort sagte, ja, ich hatte schon die gleiche Diskussion, warum machen eigentlich die Gemeinden nichts, und wir schrieben den ganzen Abend und sagten, ja, wir müssen da Lobbying machen. Also das ist genau das, um was es geht. Also wirklich praktische Probleme im Alltag an die Politik zu wenden und zu sagen, okay, warum, Gemeinde, hast du diesem Café überhaupt eine Erlaubnis gegeben zu öffnen?
Das ist ja auch euer Einsatz bei den Sozialhelden, glaube ich, ne? Also
dass wir mit den Betreibern reden?
Naja, also das öffentlich machen und auch beziehungsweise gemeinsam ja, die Emanzipation ein bisschen vorwärts zu treiben.
Ja, also in verschiedenen Bereichen. Wir haben ja noch andere Projekte. Ich weiß nicht, ob du jetzt schon damit
können wir gerne
kommen
machen.
Möchtest. Leitmedien.de. Das ist ein Online-Portal im Netz, das sich um die Berichterstattung über behinderte Menschen dreht. Und da geht es eben auch genau darum, einen Dialog hinzukriegen. Also wir sagen jetzt nicht, das und das, die und die Wörter dürft ihr auf gar keinen Fall verwenden, sondern wir sagen immer, wir wollen mit der Community im Netz reden und sagen, wie findet ihr denn den und den Artikel? Oder wie ist denn der und der Radiobeitrag gewesen? Und das ist uns total wichtig und wir lernen auch immer weiter dazu, weil Leute sagen, hey, das war doch total super, wo wir dachten, weiß nicht genau. Also ich finde es ganz wichtig, dass man kommuniziert und nicht immer sagt, das und das und das und immer nur meckert. Die zweite Sache ist, wir diskutieren ja nicht nur mit den Leuten im Netz, sondern wir diskutieren auch mit den Leuten, die dann eben im Printbereich arbeiten, also Journalisten oder eben auch im Online-Bereich. Und das finde ich ganz interessant, da die Brücke zu schlagen, weil viele Journalisten sich ja auch im Netz dann eben auch informieren und aber trotzdem immer noch nicht die Sensibilisierung haben über die Berichterstattung. Als Beispiel Opfer-Held-Perspektive. Ne?
Vielleicht können wir die Beispiele tatsächlich nochmal etwas plastischer machen. Ja. Also wenn du vielleicht mal, ihr seht ja ganz, ganz viel, viel Schlechtes, wahrscheinlich auch gute Beispiele.
Viele gute Sachen, ja.
Vielleicht von beiden Seiten mal was. Also was ist wirklich nicht so gut und wie kann man es besser machen?
Also es gibt halt gewisse Begriffe, die einfach bestimmte Bilder im Kopf hervorrufen, wie zum Beispiel das mit dem Rollstuhl gefesselt sein, ne? Der ist an den Rollstuhl gefesselt, oder jemand meistert sein Leben, sein Schicksal und trotz seiner Behinderung kriegt das irgendwie hin. Das lesen wir in allen möglichen Berichten, auch über bekanntere Leute wie zum Beispiel Malu Dreyer, die dann trotz ihrer Behinderung oder ja Politikerin wird, und da geht es dann plötzlich gar nicht mehr so sehr um das Parteiprogramm. Plötzlich kommt da übrigens dann auch noch die Frauenperspektive rein, dann wird über ihr Äußeres berichtet. Das ist aber jetzt wieder was anderes. Also wir sehen eben bestimmte Phrasen und Floskeln, die immer wieder kommen, und die nehmen auch irgendwie teilweise wieder ab, teilweise, aber manchmal im gleichen Blatt, also in der gleichen Zeitung, wird einmal so und einmal so berichtet. Also das ist auch eine interessante Entwicklung.
Und ich glaube sogar, dass wenn Journalisten das so aufschreiben, dann machen die das, weil man das halt so macht, nicht weil sie was Böses meinen. Ich glaube, da fehlt einfach so ein bisschen die Sensibilisierung, oder?
Ja, ich glaube einfach, es findet so statt, also der Journalist, ich meine, ich habe selber auch mal im Radio gearbeitet und ich weiß, wie das ist. Man kommt zu einem Termin, man redet mit dem Interviewpartner und danach schreibt man dann eben das Skript und fängt an, das irgendwie zu produzieren. Und dann ist es aber so, dass man, glaube ich, an seine Hörer oder an seine Leser denkt, die wahrscheinlich keine Behinderung haben. Das heißt, ich möchte irgendwie transportieren, mit wem habe ich mich denn gerade unterhalten. Man denkt aber nicht daran, dass auch behinderte Menschen diesen Text lesen und beziehungsweise auch nicht derjenige, mit dem man gerade geredet hat. Und dann passiert es manchmal, dass ein Text geschrieben wird, so aus dieser Perspektive, okay, ja, wir müssen alle Mitleid haben und er hat sich aber trotzdem angestrengt und schaut, wie toll er das gemacht hat, ja. Oder eine Frau, die auf dem Foto lächelt und darunter steht, sie leidet an ihrer Muskelerkrankung. Und das sind irgendwie Dinge, die sind, glaube ich, das hängt ganz viel damit zusammen, dass wir eben uns nicht im Kopf da, ja, viele sich nicht im Kopf bereit dafür fühlen, eben zu sehen, wie viele Menschen mit Behinderung in Deutschland leben.
Das finde ich ganz interessant. Ja, bitte, Christiane.
Ich glaube, dass Journalisten keine, ich sag's jetzt mal ein bisschen ketzerisch, keine besseren Menschen sind als der Rest der Bevölkerung. So wie in Deutschland man sozialisiert wird, eben man wächst nicht mit behinderten Menschen auf, das trifft ja genauso auch auf Journalisten zu. Also dieses Bild, das Journalisten von behinderten Menschen haben, ist ja genau das gleiche Bild oder oftmals das gleiche Bild, das Nicht-Journalisten haben. Also sprich, sie haben eine Vorstellung, aber haben noch nie jemanden getroffen oder nicht so viel Kontakt oder wissen nicht und stellen sich das vor, ohne wirklich jemals Kontakt zu haben, ohne die Möglichkeit zu haben, Hemmungen abzubauen vor dem Interview. Genau. Und solange das so ist, wird sich auch die Berichterstattung vermutlich nur sehr, sehr langsam, sag ich mal, ändern. Und ich glaube, das Problem ist, dass Journalisten ihr eigenes, teilweise sehr falsches Bild von behinderten Menschen in ihre Texte, Radio-Fernsehbeiträge transportieren und das als Wahrheit verkaufen. Und deswegen ist die Berichterstattung in Deutschland noch so, wie sie ist.
Na, es geht ja auch viel um Storytelling, ne? Also, dass man guckt, okay, wie verkauft sich eine Geschichte? Und die verkauft sich natürlich mehr, wenn ich das Opfer oder den Held darstelle und nicht einfach nur meinen netten Alltag. Also, du hast mich eben gefragt, was es für ein gutes Beispiel auch gibt, ne? Mhm. Und ich würde jetzt sagen, zum Beispiel, am Mittwoch lief ja an die Serie mit Kai Pflaume, Zeig mir deine Welt, über Menschen mit Trisomie 21. Und da finde ich persönlich, hat das ganz gut hingekriegt. Also, es wirkt ziemlich normal.
Also ich habe es jetzt noch nicht gesehen. Was ist das daran, was er gut hinbekommen hat? Einfach.
Naja, also er begegnet Menschen, die Trisomie 21 haben, in Klammern Down-Syndrom. Und er begleitet sie in ihrem Alltag, junge Menschen. Und er hat eben nicht sich Leute ausgesucht, die zum Beispiel nur in einer Behindertenwerkstatt arbeiten oder im Heim wohnen, sondern er hat sich echt junge Leute ausgesucht, die Schauspieler sind, die Musik machen, die im Berufsleben sind und zeigt eben damit eine komplett andere Perspektive. Das ist das eine. Und das andere ist, wie er mit ihnen redet. Also er geht nicht auf sie zu und sagt, ja, wie ist das so mit deiner Behinderung? Und ja, ist dir das peinlich? Und so. Also er stellt einfach normal. Fragen
das auch. Das ist eigentlich genauso, als wenn ich jetzt zu Herrn Pähler gehen würde. Und Herr Pähler, wie ist das so mit palisanderfarbenen Haaren?
Oder? Genau. Ich frage mich ja auch nicht, wie es ist ohne Haare.
Ja, genau.
Das lassen wir
uns. Aber übrigens, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass die wahren Geschichten vielleicht dann doch die besseren Geschichten sind, anstatt dieses Storytelling-Held oder dem geht's ganz schlecht Opfer. Das ist das beste Beispiel dafür, dass das Leben sowieso schon interessant genug ist, dass man dieses Storytelling eigentlich gar nicht braucht. Das ist nämlich mein Gefühl, dass Journalisten ganz oft die wahre Geschichte hinter der eigentlichen Geschichte gar nicht erkennen. Wenn dann da steht, ja, aber er wartet jetzt schon seit 5 Jahren auf den Rollstuhl, wo ich dann denke, ja, um Gottes Willen, dann kontaktier halt mal die Krankenkasse, warum der seit 5 Jahren auf seinen Rollstuhl wartet. Das ist doch die Story.
Wir haben gerade über Facebook eine Nachricht bekommen von Tyler. Und er hat was ganz Interessantes geschrieben, nämlich, mich hat es zum ersten Mal überrascht, als ich einen Blinden in Unitopia getroffen habe. Das ist ein Multi-User-Dungeon. Aber klar, im Gegensatz zu World of Warcraft kommen klassische Multi-User-Dungeons mit Text aus, die sich über Screenreader oder Braillezeile. Genau. Ausgegeben lässt. Das fand ich ganz interessant, was Tyler geschrieben hat. Also danke fürs Teilen. Ihr könnt übrigens auch natürlich mitkommentieren auf unserer Facebook-Seite, über Twitter den Hashtag Online-Talk oder wenn ihr @dradiowissen reinpackt, dann haben wir das auch auf dem Schirm. Und bei Google Plus sind wir auch am Start.
Grundsätzlich ist es für mich auch noch so eine Frage, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen über Barrierefreiheit auch gesprochen und auch darüber, wie das ein Netz an verschiedenen Stellen helfen kann oder auch nur eine Plattform für Vernetzung oder auch für Lobbying darstellen kann. Grundsätzlich kann man sich aber auch mal fragen, wie barrierefrei ist eigentlich das Netz? Also da hat man möglicherweise als jemand mit einer Gehbehinderung, der im Rollstuhl sitzt, kein Problem. Das kann man das Netz bedienen wie jeder andere auch.
Das kommt auf die Behinderung an.
Ja, aber zum Beispiel, wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand, der blind ist, das ist natürlich wahrscheinlich eine sehr große Herausforderung, aber auch jemand, der taub ist. Wie schafft man es, dass die möglichst viel Inhalte im Netz auch genauso teilen können, wahrnehmen können, auch selbst kommunizieren können, wie jeder andere auch?
Mit gut designten, programmierten Webseiten, die barrierefrei sind. Und das heißt nicht, eine Spezialversion für behinderte Menschen zu machen, sondern einfach sich an gutes Standards zu halten und qualitätsüberprüfte Webseiten zu gestalten. Es gibt in Deutschland zum Beispiel für die Bundesbehörden die Verpflichtung, barrierefreie Webseiten anzubieten, also dass man die mit einer Sprachausgabe für Blinde, das ist quasi eine Software, die vorliest, was wir auf dem Bildschirm sehen, oder auch für Menschen, die eine motorische Einschränkung haben in den Händen, die bedienen den Computer oft zum Beispiel mit Spracheingabe, also die sagen dem Computer, was er zu tun hat, so zu programmieren, dass man quasi zum Beispiel geräteunabhängig eine Webseite bedienen kann. Also dass es egal ist, welches Gerät man benutzt, um auf einer Webseite zu navigieren und nicht unbedingt eine Maus braucht. Also eine Webseite, die man nur mit der Maus bedienen kann, weil die Knöpfe auf der Webseite so programmiert sind, dass unbedingt die Maus erforderlich ist, ist einfach eine schlechte Webseite. Und obwohl es die gesetzliche Verpflichtung leider nur für die Behörden gibt, gibt es immer noch Behörden, die de facto gegen ihre eigenen Gesetze verstoßen. Also ich kann ein Beispiel sagen, das Auswärtige Amt, wenn man einen Termin in der Deutschen Botschaft in London machen möchte, dann muss man den Captcha lesen können, also auflösen können. Und es gibt keine Audioversion für Blinde. Also de facto kann man im Moment, wenn man einen neuen Pass braucht, bei einer deutschen Botschaft keinen Termin vereinbaren. Das ist eigentlich ein Verstoß gegen das eigene Gesetz, weil das Auswärtige Amt ist eine Bundesbehörde. Und so gibt es x Beispiele, wo das der Fall ist. In Großbritannien sind sogar die Privatunternehmen verpflichtet, barrierefreie Webseiten anzubieten. Jede Bank, jedes Serviceunternehmen muss barrierefreie Webseiten haben, wenn es angemessen ist. Also Großkonzerne zum Beispiel können sich definitiv leisten, eine ordentliche Agentur zu verpflichten. Und in Deutschland ist das nicht der Fall. Die Privatwirtschaft ist de facto zu gar nichts verpflichtet. Und das ist das Problem, weil in der Mehrheit der Fälle hat man mit der Privatwirtschaft zu tun, mit meiner Bank, mit meinem Supermarkt, mit was auch immer, wenn ich online irgendwas bestelle und nicht mit einer Bundesbehörde. Wann hat man schon mal mit einer Bundesbehörde zu tun?
Also die Frage ist ja auch, warum ist das so? Also warum machen die Leute das nicht? Wissen sie es nicht? Oder haben sie vielleicht dieses große Wort Barrierefreiheit im Netz im Kopf und wissen gar nicht genau, wie kann ich jetzt alles umsetzen? Ich glaube irgendwie, der erste Schritt wäre einfach mal anzufangen und vielleicht einfach mal ein Video zu untertiteln bei YouTube. Das ist ja schon mal der erste Schritt, ja? Für gehörlose Menschen zum Beispiel. Oder dass man einfach anfängt, weniger Flash zu benutzen. Oder dass man Bilder irgendwie dahinter einen Text legt, dass man das Bild beschreibt und nicht, das ist eine bestimmte Technik, dass man nicht nur die Bildunterschrift, sondern dass man hinter das Bild quasi die Informationen legt, meinetwegen hier ist eine Frau im weißen Kleid oder so. Und ich glaube, wenn man da Stück für Stück anfängt, hat man schon ein bisschen was gewonnen. Und das gilt eben auch für die kleinen Firmen, dass die das eben schon mal weiter vorantreiben.
Ich habe mir das auch mal angeguckt. Jetzt mit meinem technischen Verständnis ist das ja auch nicht so kompliziert. Ich glaube, man muss sich da einfach nur Gedanken machen und auch hier wieder ein Bewusstsein muss da vorhanden sein, oder?
Ja, und es gibt ja auch Experten, zum Beispiel auch für leichte Sprache, ne? Und leichte Sprache ist ja wiederum etwas, was nicht nur für Menschen ist, die Lernschwierigkeiten haben oder in Anführungsstrichen geistig behindert sind, sondern das ist eben auch für Menschen, die vielleicht die Sprache noch nicht so gut können oder so. Und ich kenne sogar Leute, die gehen gar nicht mehr auf dieses über uns, also mal auf Seiten ist ja immer diese Information, was wir eigentlich hier machen wollen, sondern die gehen dann auf leichte Sprache, weil es einfach ganz schnell und auf den Punkt gebracht ist und sie vielleicht keine Zeit haben, das zu lesen. Übrigens auch interessant für Journalisten. Aber da gibt es natürlich Experten, die können uns alle beraten und sagen, so und so könnt ihr es machen und muss man einfach mal ein bisschen googeln.
Das stimmt, also dieser Aspekt auch mit leichter Sprache, das ist mir jetzt schon ein paar Mal begegnet. Da muss ich auch mal drüber nachdenken, wäre auch mal eine Geschichte, die wir bei Was mit Medien mitunter noch unterbringen können. Zum Beispiel gibt es ja auch, glaube ich, im Deutschlandfunk gibt es ja auch nochmal Nachrichten in leichter Sprache. Die da auch mit angeboten sind, da ist mir das zuletzt begegnet. Herr Pähler?
Ich lese gerade die Bundesregierung.de in leichter Sprache über die Bundeskanzlerin, aber das lenkt mich jetzt zu sehr ab, ich klicke das wieder weg.
Steht da was von Neuland?
So weit sind sie dann noch nicht so aktuell.
Neuland in leichter Sprache, noch leichter.
Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht oder ich war unaufmerksam oder wie auch immer. Wo waren wir stehen geblieben?
Achso, wir haben ja gerade über leichte Sprache gesprochen.
Achso.
Ja. Aber wenn wir jetzt dann nochmal gucken, was ich ganz interessant finde, zum Beispiel bei den Sozialhelden, wie viele seid ihr im Team? Das ist ja eine kleine Gruppe eigentlich, ja. Wenn man sich guckt.
Also wir sagen so 8 Leute sind wir, die sich halt regelmäßig im Büro treffen. Wir haben natürlich auch noch Leute, die von außerhalb immer wieder dazukommen oder mal eine zeitweise bei uns arbeiten und dann wieder gehen oder so. Aber fest sind wir 8 Leute nur.
Wenn man sich anguckt, was es da für verschiedene Aktivitäten im Netz gibt, wie viele einzelne Follower haben, wie viele bei euch auf wheelmap.org unterwegs sind, wie viele vielleicht auch bei dir behindertenparkplatz.de lesen, kommentieren und so. Manchmal habe ich das Gefühl, dass diese Netzaktivitäten viel mehr in die Bevölkerung reinstrahlen, als vielleicht große vom Staat organisierte Geschichten, um auch das Thema Inklusion voranzutreiben, weil von denen kriege ich ehrlich gesagt überhaupt nichts mit. Wisst ihr, was ich meine?
So Kampagnen oder so.
Ja, also dann gibt es ja große staatlich geförderte Projekte, aber die finden dann wieder in irgendwelchen Einrichtungen statt und irgendwie davon kriege ich jetzt in meinem normalen Alltag gar nichts mit. Und also ich finde das gut, dass ich durch die Netzsachen auch auf das Thema sensibilisiert werde. Ist das jetzt nur so mein subjektiver Eindruck oder ist das tatsächlich so? Also müsste ich nicht eigentlich auch von vielen anderen Projekten viel mehr mitbekommen oder verschlafen die das Netz nicht einfach ein bisschen?
Ja, also das ist mein Gefühl ehrlich gesagt auch. Es gibt sicher gute Projekte, die allerdings das Netz etwas verschlafen oder so in ihrer Bubble sozusagen leben, immer so ein bisschen um sich selber kreisen, aber nicht rausgehen und nicht wirklich verstehen, wer eigentlich ihr Adressat ist, nämlich die normale 0815 Otto-Normalverbraucher-Bevölkerung, die dafür sensibilisiert werden müsste, dass es einen Mangel an Barrierefreiheit und einen Mangel an Inklusion in der Gesellschaft gibt und dass das eigentlich nicht in Ordnung ist. Und auch die Politik ist ein wichtiger Adressat. Insofern, ja, wiederhole mich, ich finde es sehr wichtig, dass behinderte Menschen im Netz sagen, was Sache ist.
Also vielleicht kann ich noch kurz von einem Projekt bei uns erzählen, wo wir uns genau die Frage gestellt haben, was ist eigentlich, so wer sind eigentlich die Leute der Zukunft? Und das sind die Kinder und die Schüler. Und wir gehen jetzt zum Beispiel auch in Schulen rein und versuchen eben unsere Thematiken von der Wheelmap zum Beispiel in Schulprojekten irgendwie bekannter zu machen. Und dann geht es dann nicht nur darum zu sagen, hey, wir haben hier eine coole Internetseite und Internet kennt ihr ja und geht mal da drauf, sondern wir sagen, okay, du bist jetzt der Rollstuhlfahrer, du bist derjenige, der mappt, das heißt, du trägst den Ort dann ein, du bist der Journalist, du bist der Architekt und ihr zieht jetzt los durch euer Viertel und fangt an zu schauen, okay, wie kommt man denn hier rein? Ist der jetzt hier rollstuhlgerecht oder nicht der Ort? Und schaffen dann so eine Sensibilisierung der Schüler eben A für die Thematik und B auch für ihr Viertel. Und reden dann natürlich auch dann im Unterricht mit denen dann über, okay, was heißt eigentlich behindert sein? Bin ich behindert oder werde ich behindert?
Ich glaube, sowas dann selbst zu erleben, wenn man in so eine Rolle schlüpft, aus den ganz unterschiedlichen Perspektiven, ich glaube, das nimmt man dann auch nachher mit, ne? Also ich glaube, das würde mich beeindrucken, wenn ich jetzt als kleiner Schüler unterwegs
bin. Vermutlich schon, weil ich glaube, das hat auch was mit sozusagen einem authentischen Erlebnis zu tun. Diese, zumindest in der Erzählung, vermitteln ja auch, finde ich, viele Website und Blogs, beispielsweise auch wie das von Christiane, ja eben aus der Perspektive eines Menschen mit Behinderung Alltagsdinge. Und das fand ich, auch jetzt im Vorfeld dieser Sendung, habe ich mich natürlich noch, muss ich zugeben, mehr damit beschäftigt, als ich das bisher in meinem Leben so getan habe. Das finde ich, glaube ich, ist auch eine entscheidende Komponente, warum diese Art der Kommunikation sehr erfolgreich ist. Vielleicht auch erfolgreicher als irgendwelche Kampagnen der Bundesregierung. Also, weil die interessieren mich im Zweifelsfall genauso wenig wie eine Kampagne für gesunde Ernährung. Das macht man halt so und die Regierung, weil es da gibt Fördergelder für und dann haben sie sich überlegt, da muss man mal eine Kampagne machen. Aber ich glaube, das, was quasi von unten kommt, aus dem Alltag der Menschen, das ist das, was überzeugt. Und deswegen glaube ich auch, ist ein solcher Ansatz zu sagen, man geht in die Schulen und lässt Kinder wirklich ganz, ich sag mal, ungezwungen sich der Thematik nähern und das selbst erleben. Das finde ich sehr vielversprechend.
Aber das fängt ja, also ich meine, ja auch schon an, wenn man sich mal überlegt, also vor allem diese Zahl, jeder Zehnte in Deutschland hat eine Behinderung, beziehungsweise 9 von 10 haben temporär keine Behinderung, um es im Bild von Raoul Krauthausen, der das immer gerne so formuliert, zu bleiben. Da fehlen aber auch so zum Beispiel, wenn man mal allein in die Medien guckt, ne? Also ich habe mal überlegt, im Fernsehen, wer einen ganz normalen Job macht, der nicht auch in der Verbindung ist mit einer Behinderung, da gibt es ja eigentlich nichts. Also mir ist zum Beispiel kein normaler Moderator aufgefallen, auch selbst im Radio, wo ich weiß, der hat irgendwie eine Behinderung oder so, dass der damit mit am Start ist. Also das ist ja eigentlich ein total verzerrtes Bild, was auch zum Beispiel über die Medien, die ja dann auch auf die Gesellschaft vielleicht ja mehr oder weniger auch eine gewisse Vorbildfunktion hat. Also wenn es da mehr Normalität gäbe, würde das ja, glaube ich, auch vielleicht auch in der Gesellschaft dann auch auf größeren Zuspruch stoßen.
Ja,
also ja, ich glaube.
Oh. Ja. Nee, sag ruhig.
Ich glaube, dass die Vorurteile bei den Arbeitgebern das Hauptproblem sind. Das ist nicht nur bei den Medien so, das ist in allen Branchen so. Es ist sehr schwierig, in den ersten Arbeitsmarkt reinzukommen, wenn man eine sichtbare Behinderung hat, beziehungsweise die Behinderung dem Arbeitgeber gegenüber während des Bewerbungsgesprächs oder davor offenbart. Ist es sehr schwierig, weil behinderte Menschen oftmals als nicht leistungsfähig gelten, weil sie Leute Probleme sehen und so weiter und so weiter. Ich persönlich bin auf Menschen gestoßen, die mich sehr unterstützt haben während meiner Karriere, aber ich bin auch auf Menschen gestoßen, die mir klar zu verstehen gegeben haben, dass das eine absolut bescheuerte Idee ist, als Rollstuhlfahrerin Journalistin werden zu wollen. Und das gibt es mit Sicherheit bei anderen Leuten, die eine gute Karriere anstreben und eine Behinderung haben, genauso. Man muss wirklich schon ein bisschen mit Scheuklappen durchs Leben gehen und sagen, ich will das aber und sehr stur sein, sonst geht das nicht. Aber diese Einstellung hat nicht jeder und sollte auch nicht jeder haben. Eigentlich muss es normal sein, nach seiner Qualifikation eingestellt zu werden und nicht, ob man eine Behinderung hat oder nicht, sondern nach seiner Leistungsfähigkeit. Und die ist bei behinderten Menschen gar nicht unbedingt geringer als bei nicht behinderten Menschen.
Die Colonerin twitterte auch gerade, bisher ist die Arbeitslosigkeit bei Menschen mit Behinderung sehr hoch.
Ja, vor allen Dingen die nicht nur die Arbeitslosigkeit, sondern die Beschäftigungsquote. Ich meine, das kann man schon mal sich überlegen. Jeder Hörer kann mal gucken, wie viele behinderte Kollegen er hat. Das sagt eigentlich schon sehr viel. Wenn wir davon ausgehen, dass 10% der Bevölkerung behindert ist, müssten sie eigentlich, okay, das trifft sehr viel alte Menschen, aber trotzdem im erwerbsfähigen Alter sind wir mal, sollten sie eigentlich 5% behinderte Kollegen haben. Ich bin ziemlich sicher, dass das bei den meisten nicht der Fall ist. Und das ist genau das Problem. Also ich habe mal eine Zahl gehört, dass die Beschäftigungsquote bei ungefähr 20% liegt von behinderten Menschen im erwerbsfähigen Alter in Deutschland. In Großbritannien liegt sie bei rund 50%. Und das macht sich im Alltag auch bemerkbar. Ich gehe hier in den Supermarkt, da sitzt eine gehörlose Kassiererin an der Kasse, die hat ein Schild stehen. Bitte schauen Sie mich an, wenn Sie mit mir sprechen. Ich komme in unterschiedlichste Bereiche rein, wo behinderte Menschen arbeiten. Das habe ich in Deutschland noch nie so erlebt. Und das ist genau der Unterschied. Und die Arbeitgeber finden sehr oft Ausreden dafür, warum sie keine behinderten Menschen einstellen. Und wenn man sich das mal genau anguckt, ist die Ausrede eigentlich wirklich nur eine Ausrede.
Ich hatte gerade noch eine Idee. Du meintest gerade eben, man sieht so wenig so Medienleute, die mit einer Behinderung, auch im Fernsehen zum Beispiel. Ne? Mhm. Und irgendwie ist es ja auch interessant, dass der Diskurs über Körperlichkeit, da hatten wir die Sachen mit Topmodels, was heißt das eigentlich schön sein? Wir haben gesagt, okay, wir brauchen mehr Menschen mit Migrationshintergrund vor der Kamera, aber was ist eigentlich mit Menschen mit Behinderung? Mhm. Und ich glaube, da ist irgendwie so ein Transferprozess, der irgendwie echt noch so in Gang kommen muss, dass es einfach normaler wird. Zum Beispiel hier Martin Fromme, der macht ja auch, ist ja auch Moderator, aber der macht ja eben auch eine Sendung, wo es um Behinderung geht im MDR. Und wir haben das Beispiel mit der BBC, Carrie Bunnell, das ist eine Frau, der fehlt ein Teil ihres Arms und die macht eine Kindersendung. So, also da ist irgendwie schon, da hat der Transfer schon weiter stattgefunden. Und diese Verallgemeinerung zu sagen, ja, dem fehlt jetzt irgendwas und der kann dann irgendwas nicht, das ist ja irgendwie auch echt Quatsch.
Ich kann mal ein Beispiel erzählen von meiner eigenen Sozialisierung, also wo mir auch klar geworden ist, wie ich in Deutschland sozialisiert worden bin. Ich hatte in der Kantine einen blinden Kollegen kennengelernt bei der BBC und dann habe ich ihn gefragt, was er macht. Und er meinte, ja, er sei Korrespondent im Parlament. Und dann habe ich gesagt, echt, welcher Radiosender? Weil ich gar nicht davon ausgegangen bin, dass der fürs Fernsehen arbeiten könnte. Und dann hat er gemeint, wieso Radiosender? BBC News? Und tatsächlich, da war ich gerade neu im Land, deswegen hatte ich den noch nie im Fernsehen gesehen. Tatsächlich, das ist der BBC-Korrespondent fürs Parlament ist blind und steht vor Downing Street Number 10 und macht seine Schalte. In Deutschland im Moment noch undenkbar, aber das wird kommen, ich bin ziemlich sicher.
Das denke ich auch.
Und das wäre ja auch schön, wenn das gleich nicht diese Metaebene ist. Also so nach dem Motto, wir machen jetzt eine Sendung für Menschen mit Behinderung oder über Menschen mit Behinderung und da muss das natürlich auch ein Mensch mit Behinderung.
Eben nicht.
So, ne? Das soll es halt eben nicht sein, sondern... Nee. Wenn jemand, was weiß ich, Tagesschau heute, RTL-Nachrichten, you name it, macht,
Fußball.
Fußball, ist doch total egal, ob das jetzt jemand ist, der vielleicht ja irgendwie eine Behinderung hat. Also ich meine, das tut ja nichts zur Sache.
Es geht um die Stimme, es geht nicht um die Arme, ja. Die Ausstrahlung.
Herr Peller, du guckst gerade so überlegend.
Ja, ich überlege eigentlich, wir haben jetzt schon über viele Problematiken gesprochen, auch über viele Ansätze. Und auch, wir haben gerade auch am Ende so ein bisschen von unseren beiden Gästen so eine doch deutliche Spur Optimismus rausgehört, dass sich da was ändern wird. Da habe ich gerade versucht, mir vorzustellen, wie lange wird das eigentlich noch dauern und reicht das, was passiert, eigentlich tatsächlich aus, damit sich was ändert? Oder ist das möglicherweise eine Sache von mehreren Jahrzehnten?
Christian ist ja schon lange aktiv. Vielleicht kannst du da was erzählen, wie du dir
das vorstellst. Ich glaube, dass das maßgeblich von der Politik abhängen wird. Ich glaube, dass sich Deutschland irgendwann entscheiden muss, ob sie wirklich die Inklusion behinderter Menschen haben möchten oder nicht. Und dann muss sich das in den Gesetzen widerspiegeln. Es wird ohne nicht gehen. Das kann man in den USA sehen, das kann man in Großbritannien sehen, in Skandinavien. Die haben alle eine andere Gesetzgebung und darüber ändert sich, die baulichen Voraussetzungen, zum jetzt mal als ein Beispiel, die baulichen Voraussetzungen oder auch, was weiß ich, ob eine Webseite barrierefrei sein muss oder nicht. Und das gibt den Menschen, behinderten Menschen, dann die Möglichkeit, am Leben normal teilzunehmen. Ich komme nicht in ein Gebäude rein, wenn da drei Stufen vor der Tür sind. Das wird sich auch nicht ändern. Also muss ich das Gebäude ändern. Und das schafft man nur über klare Gesetze, die auch klar zeigen und auch der Gesellschaft zeigen und den behinderten Menschen, ja, wir wollen das so, wir wollen nicht, dass ausgegrenzt wird, also setzen wir das fest. In Deutschland wird alles gesetzlich geregelt. Die kleinste Sache wird gesetzlich festgelegt, wie was auszusehen hat und wo man was beantragen muss. Nur im Bereich Barrierefreiheit, Inklusion, gleichberechtigter Teilhabe behinderter Menschen dauert es ewig und das hat was mit Willen zu tun.
Aber warum?
Möchte die Gesellschaft das oder nicht?
Warum ist der Wille auf der Seite der Politik nicht da?
Ich glaube, das ist nur die halbe Wahrheit, weil letztendlich, wenn man es halt irgendwann mal gemacht hat, ist es eine Geldfrage, aber ich glaube, es hat sehr viel auch mit Sensibilisierung zu tun und manche Sachen kosten gar kein Geld. Ein Unternehmen zu verpflichten, ein Kaufhaus, ein Supermarkt, einen Blindenführhund in den Laden zu lassen und das zum Gesetz zu machen, kostet kein Geld, das ist Wille. Wer in Großbritannien einen Blindenführhund oder einen anderen Assistenzhund von einem behinderten Menschen abweist und damit den Kunden abweist, macht sich schadensersatzpflichtig. Das kostet den Staat keinen Cent. Man muss es nur machen.
Und es ist ja auch interessant, wenn man schon mal einen Schritt früher ansetzt und nicht erst guckt, wenn die Gebäude schon stehen, sondern sagt, hey, wir reden mal mit Architekten und sagen, denkt doch mal ein bisschen großflächiger an dem, was ihr da baut und macht es euch doch auch einfacher und allen und baut dieses Gebäude irgendwie barrierefrei. Und da sind wir auch im Gespräch gerade mit Architekturstudenten, dass wir die versuchen zu sensibilisieren für das Thema.
Wie reagieren die darauf? Weil Architekten sind ja oft Schöngeister, die denken, die Klar. malen erstmal was auf, es soll schön aussehen. Und wenn ja. dann da aus, sag ich mal, eine Rampe dran muss, die aus, damit die auch nicht zu steil ist, irgendwie 15 Meter lang ist, jetzt übertreibe ja. ich mal bewusst, dann stört das vielleicht erstmal das Bild.
Das stört das Bild, aber das ist ja auch ganz interessant, was du gerade ansprichst, so Barrierefreiheit, Behinderung, oft in so einem schwierigen Kontext, aber überhaupt nicht in so einem kreativen Kontext gesehen, ja. Und das ist auch das, was wir gerade so versuchen, auch so ein bisschen zu kommunizieren, dieses ja, Disability Mainstreaming, dass wir sagen, schaut doch mal, was das für eine Vielfalt ergibt und was da für Möglichkeiten sind und wie spannend das ist, ja. Also ich arbeite auch gerne in diesem Verein, ich selber trage eine Brille, das ist vielleicht meine Behinderung und vielleicht habe ich auch noch andere, die man nicht sieht, aber das ist einfach so, dass das ist doch total spannend, sich damit zu beschäftigen, auch wenn man vorher damit noch nichts zu tun hatte.
Genau, ihr sagt ja auch bei euch auf der Webseite, Aufmerksamkeit statt Mitleid wollt ihr schaffen. Aber warum, ihr geht ja sehr, sehr konkret dran und auch sehr früh sensibilisieren, wie du es gerade beschrieben hast. Warum geht ihr jetzt, sage ich mal, zum Beispiel auch nicht auf die Politik zu? Oder beziehungsweise so politische Lobbyarbeit, wenn ich das überblicke, steht ja nicht bei euch mit auf der Agenda. Ist das eine bewusste Entscheidung?
Naja, also wir promoten schon irgendwelche Petitionen, wenn es zum Beispiel um eine bessere Bezahlung geht, ne? Also dass zum Beispiel viele behinderte Menschen ja gar nichts ansparen dürfen, weil sie ja in so einem bestimmten Gesetzeskontext feststecken. Das versuchen wir schon zu promoten, aber wir sind eher so die, also ich würde sagen, wir sind die Multiplikatoren, die Mediatoren zwischen verschiedenen Gruppen, aber wir würden jetzt nicht da, würden wahrscheinlich sagen, hier findet eine Demo statt, aber wir sind nicht die Organisatoren der Demo. Und das ist auch etwas, was wir uns total wünschen würden, wenn immer mehr Leute sehen, hey, ich kann mich beteiligen und ich mache das und vielleicht nutze ich auch das Netz dafür sogar und mit uns in Kontakt treten und wir ja schauen, was wir da Schönes draus machen können. Aber wir sind nicht das schlechte Gewissen der Nation.
Aber man kann jetzt tatsächlich bei euch, ich sag mal, vorstellig werden und sagen, ich möchte jetzt auch Sozialheld werden.
Ja, kannst du machen. Jeder kann ein Sozialheld sein. Einfach mal machen.
Okay.
Also du bist ja zum Beispiel als erster Sozialheld, wenn du über die Projekte redest und dann natürlich, wenn du anfängst, die Orte zu markieren, zum Beispiel wheelmap.org oder ich sehe das auch als Sozialheld, wenn Leute mir eine E-Mail schicken und sagen, hey, hier ist der und der Artikel, könnt ihr nicht den mal irgendwie besprechen auf eurer Seite leitmedien.de oder bei Facebook und Twitter und das sind alle so kleine Bausteine. Also ich würde das gar nicht so fest umreißen.
Wir werden das gleich uns mal hier vornehmen und mal hier gucken. Ich habe Wheelmap mal hier den Radeberggürtel in Köln aufgeschlagen. Ich habe jetzt das Radiofunkhaus hier noch nicht gefunden. Das müssen wir uns gleich mal vorknöpfen. Das machen wir auf jeden Fall gleich noch. Die letzten zwei Minuten sollten wir vielleicht darauf verwenden. Vielleicht könnt ihr noch mal uns noch mal so noch einen Wunsch oder eine Hausaufgabe mit auf den Weg gehen, weil wie wir ja schon gemerkt haben, dass auch viele kleine Details im Alltag schon auch große Auswirkungen haben. Was möchtet ihr uns mit auf den Weg geben, dass ihr sagt so, hey, das denkt doch mal drüber nach, das kann schon mit einer kleinen Handlung könnt ihr viel bewegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Was möchtet ihr uns da noch zum Schluss mit auf den Weg geben?
Christiane?
Das muss jetzt wohl gewählt sein. Also ich meine, es sind Bundestagswahlen in Deutschland in diesem Jahr. Da sind viele Wahlkampfveranstaltungen. Also vielleicht mal das Thema Barrierefreiheit ansprechen, fände ich schon mal ganz gut in allen möglichen Bereichen. Und ansonsten, es gibt so viele Menschen, die in verantwortungsvollen Positionen arbeiten, in der Personalabteilung oder Betriebsratsmitglieder sind etc. Einfach mal zu gucken, wie man Inklusion im eigenen persönlichen Bereich umsetzen kann. Es gibt so viele Möglichkeiten, in seinem eigenen Bereich zu machen und zu gucken, okay, warum haben wir eigentlich keine behinderten Menschen in unserem Betrieb? Und wie sieht eigentlich der Eingang von unserer Firma aus und von unserer Kantine und was auch immer? Kann man da nicht was machen? Kann man nicht einfach auch, wie soll ich sagen, sich offen zeigen?
Sagt Christiane Link von behindertenparkplatz.de. Was ist noch dein...
Ja, ihr seid Journalisten, also bringt schöne Themen und nehmt den Leuten da draußen die Angst vor behinderten Menschen und macht es einfach spannend und macht weiter so.
Sagt Lilly Masur von Sozialhelden auf sozialhelden.de für die Infos. Das war der Online-Talk für heute. Wir sind dann wieder am Start am 4. Samstag im Juli, das ist der 27. Juli. Und bis dahin wünschen wir euch eine digitale Zeit.